Wir mögen sehr in dem Status, wo wir gerade sind, die amerikanische Einstellung. Ja, gerade in diesem Gründer- und Founder-Ding. Alles ist erstmal möglich und die lieben die Founder-Story, the sky's the limit. Und so denken wir auch.
Olli, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke dir. Danke dir.
Ich finde, anders können wir heute gar nicht anfangen. Ich meine, was für ein Ereignis in deinem, in eurem Leben, das jetzt Teil dieses Podcasts wird.
Ja, damit hast du mich wahnsinnig überrumpelt. Ich dachte, wir reden über unseren Gast, aber nur ganz kurz, es war der schönste Tag in meinem Leben.
Oh.
Doch, war wirklich,
wirklich?
So.
Wirklich? Sag mal, beschreib uns mal ein Bild, was dir in Erinnerung bleibt von diesem Tag. Ein Bild, eine Szene.
Eine Szene, ja, das ist relativ einfach. Ich war morgens bei meinem Schwager und habe mich dort fertig gemacht. Und hier waren in unserer Wohnung waren die ganzen Freundinnen und die Mama von meiner Frau, von Vivi. Und die haben quasi sich fertig gemacht und dann irgendwann, ich durfte nicht reinkommen und dann durfte ich irgendwann reinkommen und dann kamen sie raus mit ihren silbernen Schuhen und wunderschönen Kleid. Und das war natürlich in dem Moment, just in dem Moment ist, also es hat morgens geregnet und es war natürlich dann ein kleiner Downer, aber in dem Moment ist die Sonne rausgekommen auch gleichzeitig und es war schon ein sehr, sehr besonderer Moment.
Also du hast sie dann wirklich auch zum ersten Mal in ihrem weißen wahrscheinlich Hochzeitskleid sehen können.
Ja.
Und in dem Moment kam die Sonne raus. Meine Güte.
Ja.
Das ist ja wirklich romantisch. Und du hattest ein Smoking an? Oder wie können wir uns dich vorstellen?
Also so einen hellbraun-grauen maßgeschneiderten Anzug, den ich mir habe schneidern lassen. Super cool, hat super Bock gemacht. Es war nur dann extrem heiß plötzlich an dem Tag. Und irgendwann hat meine Schwägerin hat mir dann so mehr oder weniger so am Abend gesagt, zieh doch die fucking Krawatte auf, endlich, du Lorsch, so nach dem Motto. Oder? Ich habe das einfach genossen, weil ich lasse mir ja nur einmal in meinem Leben einen Anzug schneidern und ich habe den halt so lange getragen, wie es mir ging.
Großartig. Noch ein Wort, weil es ja heute im Podcast auch um Frauen und Mode geht.
Ja.
Vivis Kleid, wie kann man sich das vorstellen?
Sie hatte zwei sogar, Felix. Eins war sehr, sehr kurz, muss man sagen. Und das andere hat sie in Portugal gekauft und das war dann lang und das hat sie später zur Party und das war eins eher kurz und sehr, sehr elegant und das andere auch elegant, aber lang. Also quasi, du hast dann fast die Schuhe nicht gesehen, es ging, war auch wunderschön. Ich habe auch schon, die hat gesagt, ja, ich ziehe mich jetzt gleich noch. Und ich so, what? Ja, doch, weiter. Ich finde das ja schon richtig cool. So, da habe ich ihr die ganze Zeit versucht auszureden, lass doch das Kleid an. Und dann hat sie es natürlich doch gemacht und das war noch cooler. Aber ganz cool, weil du mich jetzt überrascht hast, wann warst du denn eigentlich den Schritt mit heiraten?
Ich bin schon verheiratet. Ich bin seit über 10 Jahren verheiratet.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Das ist irgendwie peinlich.
Weißt du, das ist wie in dem Movie Green Card gewesen. Das war, wir hatten eigentlich nie vor zu heiraten und plötzlich gab es einen ganz konkreten Grund, nämlich mich und meinen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten. Und das war wunderschön, weil wir in City Hall in Manhattan zusammen mit hunderten anderen Menschen aus der ganzen Welt, der glücklichste Ort, würde ich sagen, vielleicht einer der glücklichsten Orte auf dem amerikanischen Kontinent, ist dieses Rathaus in Downtown. Und da haben wir geheiratet. Die Eltern waren auf FaceTime zugeschaltet und unsere besten Freunde waren vor Ort mit dabei. Und deswegen haben wir aber so eine große Hochzeit, wie du sie jetzt gefeiert hast, haben wir nie erlebt. Das haben wir unserer Familie vorenthalten.
Das heißt, du hast gerade gesagt, hunderte andere Leute bei uns waren jetzt auch nur Familie dabei. Die 100 anderen Leute, von denen du gesprochen hast, das waren dann...
Die gab es gar nicht.
Achso, die gibt es gar nicht. Okay. Du, wie kriegen wir jetzt aus diesem Hochzeitstalk die Kurve?
Ich weiß es auch nicht, aber ich wollte das schon nochmal, also das ist schon für den Podcast, finde ich, ein phänomenaler Schritt, weil Vivi hilft uns ja auch immer wieder. Es ist ja wirklich eine Family-Business.
Genau.
Und Christina, Glückwunsch ja auch euch beiden. Ja, stimmt. Ja, ja. Also es ist wirklich Family Affair. Glückwunsch euch beiden.
Danke.
Und euren Kids und euren Eltern. Und es ist wirklich großartig. Ich freue mich riesig. Und das ist ganz einfach, weil heute geht es um Family Business. Wir haben einen Gast, stimmt, der ein unglaubliches Risiko eingegangen ist mit seinem, mit ihrem Partner, mit der Familie nach New York gezogen. Alles auf eine Karte. Es muss klappen. Und ich fand das Gespräch unglaublich spannend. Sie ist schnell, sie ist ambitious, sie ist cool und sie ist Lili Radu, die Gründerin, Mitgründerin mit ihrem Mann von We Collective, die heißesten Taschen, die heißesten transatlantischen Taschen, ne? Also sowohl in Deutschland und Europa als auch in den USA extrem gefragt und inzwischen Millionen-Business, das die beiden da hochgezogen haben.
Ich fand auch, sie spricht ein Stück weit schneller als die meisten anderen, ne? Also ich hatte manchmal den Eindruck, wir hätten den Podcast so ein bisschen vorgespult, ne? Weil wir so 1,3, 1,5 Geschwindigkeit, ne?
Also wenn ihr normalerweise Podcasts auf 1,5 hört, heute könnt ihr euch das sparen.
Genau. Ja. Nein, und total beachtliche Frau. Super, ja. Super viele Lebensweisheiten mitgenommen. E-Mails niemals, wenn man von einem jemand anderes das will, niemals montags schreiben, niemals freitags nachmittags. War nur ein Tipp von vielen. Und also wer Business Tipps braucht, wer wissen will, wie man mit zwei Kindern in New York ein Startup gründet, warum man, wenn man in Amerika auch eine erfolgreiche Marke sein will, vor allem auch in Amerika leben muss. Es geht nicht anders. Der sollte diesen Podcast hören. Fand ich wahnsinnig spannend.
Und wie immer, wir danken Miles & More und Radio.de, unseren Partnern. Und wir haben noch einen kleinen, sollen wir noch einen kleinen Teaser loslassen, was mit diesem Podcast auch passieren wird, Olli? Du hast es, glaube ich, schon wieder eingefädelt.
Yes. Alle, die jetzt diesen Podcast hören, können uns auf Instagram folgen. Und wir werden ein Bild posten. Und bei diesem Bild eine Frage stellen und ihr müsst darunter kommentieren oder uns eine E-Mail schicken. Die Frage wird kommen zum Zeitpunkt des Releases. Also passt auf, macht mit bei dem Gewinnspiel.
@wunderbartogetherpodcast auf Instagram. Und was gibt's zu gewinnen? Kannst du das schon sagen?
Genau, 3 Taschen werden wir unter allen Teilnehmern dann verlosen.
Wow. Okay, Olli, du bist ja die Inbox sozusagen von Wunderbar Together. Das heißt, ich leite dir immer E-Mails weiter. Und wir haben letztes Mal so viele E-Mails bekommen, dass ich wirklich ein schlechtes Gewissen gekriegt habe, weil ich weiß, wie viel du zu tun hast jeden Tag. Aber wir haben es hingekriegt. Wir hatten glückliche Gewinnerinnen und Gewinner.
Ja.
Und wir freuen uns auf eure Post. Und wir freuen uns sowieso immer, wenn wir von euch hören. Das ist bei @wunderbartogetherpodcast auf Instagram. Oder natürlich direkt per E-Mail an felix@wunderbartogetherpodcast.de. Ich leite das dann an Olli weiter und der antwortet. So läuft das bei uns total professionell. Ist eben Family Business. Und damit rein in den Podcast mit der großartigen Lili Radu. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Lili Radu. Schön, dass du da bist.
Tausend Dank, ich freue mich sehr.
Wo kommst du denn gerade her, Lilly?
Ich komme gerade direkt, also wirklich literally so vor 5 aus dem Meer. Wir sind gerade in Miami und arbeiten, machen Urlaub, sind mit den Kindern hier. Und deswegen komme ich wirklich direkt gerade aus dem Meer. Bei dir ist es ja abends, bei mir ist es nachmittags.
Olli, was sagst du dazu als alter Meeresgott, hätte ich dich schon fast genannt.
Meeresgott.
Ich kann es fühlen, warum Lili das macht. Und arbeiten am Meer ist einfach deutlich angenehmer. Aber auch zugleich, ich habe manchmal Riesenprobleme, mich so, wenn du so nah am Meer bist, auch dann wirklich hundertprozentig da zu committen, weil die Versuchung ist so groß, oder? So nah am Meer zu sein.
Aber ich bin, das ist ganz lustig, das sehe ich, also das für mich, jeder ist ja anders. Es ist, also mein Mann und ich sagen immer, wenn wir hier sind, wir verbringen hier schon, also wir leben ja in New York, aber verbringen schon auch viel Zeit hier. Es ist echt so, da kommen diese ganzen Spaziergänge am Strand, diese ganzen Big-Picture-Sachen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, mal rauszukommen aus deiner normalen, und ich sag normal, wir leben erst seit 10 Monaten in New York, aber aus diesem normalen Rhythmus um dann wirklich als Gründer irgendwie das zu machen, was wir eigentlich machen sollten. So ein bisschen, wie wird die Firma in den nächsten 5 Jahren? Wie können wir wachsen? Was sind die Next Steps? What is the big picture? Es ist immer wahnsinnig schwer, wenn du in diesem, nicht Hamsterrad, aber mehr im Alltag drin bist, ja. Und deswegen finde ich das, ich kann mich hier wahnsinnig gut konzentrieren. In New York bin ich natürlich, und das ist das Schöne an New York, auch wahnsinnig distracted, weißt du, die ganze Zeit Leute treffen und die ganze Zeit Netzwerken und Events und alles. Hier kommen wir so ein bisschen mehr zur Ruhe.
Du willst also damit sagen, dass weißer Sandstrand und türkises Wasser die richtige Umgebung sind für Gründer, um über ihr Unternehmen nachzudenken?
Das möchte ich sagen. Ich sage nicht, dass es für jeden Gründer das Richtige ist. Manche sind hier distracted, aber ich würde sagen, dass es gut ist, weil ich glaube, und das hat mich lange Zeit gekostet, dahin zu kommen, wenn man so ein bisschen eine Pause einlegt. Und ich glaube, ein Gründer wird nie eine Pause einlegen, kannst du anders nachdenken. Und dann kommen uns und besonders mir, also kommen die krassesten Ideen, ja. Und dann bin ich auch, ich habe auch diese Motivation dann in mir drin, so, was ist der nächste Schritt? Und visualisiere das. Ich bin so ein großer Manifestierer und Law of Assumptions und alles. Also dieses, wo will ich in 5 Jahren sein? Wie fühlt sich das an? Wo wird die Firma sein? Und das ist in solchen Momenten am Meer der richtige Moment. Aber ich stehe hier auch um 5 Uhr morgens auf und mache das, ne? Es ist wie für mich so eine, ich zelebriere das auch so ein bisschen für mich. Und es ist super, super wichtig.
Super cool. Du hast auch, soweit ich das sehen kann, wirklich noch nasse Haare. Also das mit den 5 Minuten.
Ja, ich habe total nasse
Haare. Das mit den 5 Minuten stimmt. Jetzt kannst du uns sagen, was dir gerade eingefallen ist am oder im Meer? Du hast ja gesagt, da kommen dir immer neue Ideen.
Also was mir gerade jetzt eingefallen ist, beim letzten Meertauch quasi, da ging es mir wahnsinnig viel darum. Mein Mann und ich überlegen die ganze Zeit, oder wir sind so an so einem Schritt, und gerade weil wir jetzt in Amerika expandieren und auch investieren, dass man dieses ganze Branding, ne, also wir haben es geschafft, eine Brand in Europa aufzubauen, dass dieses Branding gerade in Amerika noch viel wichtiger ist. Ne? Die Founder-Geschichte, das Produkt, aber auch das Branding. Und da ist es sehr gerade, wie kriegen wir das hin? Ja, weil wir sind beide nicht Kreativdirektoren in dem klassischen Sinne, mein Mann und ich. Ne? Also wir kommen mehr vom BWL-Background. Wie kriegen wir das hin, dass wirklich, also das alles an der Brand, jeder Touchpoint irgendwie gleich ist und die gleiche Story erzählt. Visuell genauso wie textlich, die Musik und alles. Darüber habe ich mir gerade Gedanken gemacht.
Im türkisen Wasser vor Miami, Olli. Du bist ja, Lilly, in Tribeca zu Hause mit deiner Family, mit deinem Mann, deinen Kids. Wie können wir uns das vorstellen? Jetzt gerade sitzt du in Miami, aber nimm uns mal mit in dein Leben in Tribeca. Ich bin so ein bisschen nördlich von euch auf der Upper West Side mit meiner Family, aber Tribeca ist ja ein ganz eigener Planet. Wie sieht es denn aus da auf eurem kleinen Planeten?
Auf unserem kleinen Planeten. Also es ist wirklich, ich hätte das nie gedacht. Ich habe davor, war ich immer so ein paar Monate nur in New York, eher Praktika oder gearbeitet. Und ich hätte nie gedacht, weil alle waren auch so in Deutschland, in Berlin, so, ihr seid verrückt, ne? Jetzt geht ihr mit 2 kleinen Kindern, die waren 3 und 6, irgendwie nach New York mit der Firma, bootstrapped. Ich meine, wollt ihr nicht erstmal wachsen in Europa, bevor ihr diesen Schritt geht, was wahrscheinlich viele Firmen so gemacht hätten, gerade in der Mode und so. Und dann, ich war total überrascht, weil die erste Sache, die wir hatten, als dieser Prozess angefangen hat, dass wir wirklich gesagt haben, wir gehen nach Amerika, war die Schule unserer Kinder. Die sind da auf der deutsch-amerikanischen Schule, die nur 2 Blocks entfernt von uns ist, was super, super wichtig ist, weil dass die Kinder glücklich sind, hilft natürlich uns dann auch total. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Schule. Und wir sind wirklich, also es ist so ein ruhiger Teil von New York. Ne? Wir leben halt nicht in Soho oder so. Ne? Es ist ein super ruhiger, sehr familiärer, man kann ihn ein bisschen, und wir haben in Berlin im Prenzlauer Berg gewohnt. Ich finde, man kann das sehr gut vergleichen. Natürlich ist eins New York und eins Berlin. Also, aber wir leben in der Nähe vom Hudson. Das heißt, 2 Blocks entfernt von den ganzen Spielplätzen, direkt am Wasser, was irgendwie, es ist schon, also gemütlich würde ich jetzt nicht im klassischen Sinne, wie Leute wahrscheinlich gemütlich sehen, ne? Weil es ist trotzdem New York City. Aber es ist schon sehr familienorientiert, und das ist uns super wichtig, ne? Weil wir arbeiten super viel, das ist alles sehr intensiv, wir arbeiten Europazeit, dann Amerika, dann, also wir sind so immer zwischendrin. Die Tage sind also lang, und deswegen war uns wichtig, irgendwo zu leben, wo wir uns richtig wohlfühlen. Und Tribeca ist für uns, also wir lieben es da.
Eure Kinder sind wie alt?
Mittlerweile, also als wir hingezogen sind, waren die 3 und 6. Also mein Sohn ist in die erste Klasse gekommen. Und jetzt sind sie 4 und 7.
Vier und sieben, ja. Olli, da sind wir sind ja, ja alle in einem Boot hier. Also Olli und ich haben auch Kinder, die sind ungefähr so, ja, rund um das Alter von euren Kindern.
Ja, dann kennt ihr das.
Kleiner
ja.
und größer. Ich habe mich jetzt natürlich gefragt, Tribeca ist ja auch eines der teuersten Viertel, wie ihr das stemmt. Habt ihr euch was gekauft? Seid ihr Untermieter? Habt ihr einen langfristigen Vertrag abgeschlossen oder seid ihr so wie wir immer Gedeih und Verderb ausgeliefert? So ungefähr den nächsten Monat kann alles vorbei sein.
Das bist du, glaube ich, in New York einfach immer, oder? Also es ist irgendwie so ein bisschen die Lebenseinstellung, so okay, who knows? Wir haben super viel Glück gehabt. Ich habe irgendwie Leute oder Freunde über Freunde und ich bleibe dann einfach immer dran. Das mache ich auch so im Beruf. Ich habe dann so ein Ding und dann denke ich mir, das will ich und dann probiere ich das. Und deswegen konnten wir zur Untermiete von Freunden und sind da auch möbliert reingegangen. Ja. Also wir haben noch immer Container in Deutschland stehen mit unseren ganzen Sachen.
Oh wow.
Manchmal ist es so im Leben. Also irgendwann habe ich auch realisiert mit diesem ganzen Prozess, also you can't over-engineer it all, ne? Also wir haben auch 5000 Sachen.
Die Container bleiben in Frankfurt jetzt erstmal.
Die sind auch in Berlin oder genau, Bremerhaven irgendwo. Ja, die werden schon irgendwann kommen, aber ich meine, das weißt du ja selber, wie es ist, in New York zu leben und den Speed und dann irgendwie, wir mussten auch erstmal rausfinden, wie machen wir das alles richtig jetzt auch mit der Firma. Alle 8 Wochen ist einer von uns auch da. Ich bin 4-mal im Jahr in Paris, weil wir da unseren Showroom haben und die Kollektionen für Läden zeigen. Also wir sind ständig in so einem In and Out und so. Und dann ist es irgendwann auch nicht wichtig, wo gerade ein Container ist, um es ganz ehrlich zu sagen. Da waren die Kosten okay und dann haben wir gesagt, okay, darum kümmern wir uns jetzt nicht kümmern.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Zu deiner Firma kommen wir gleich. Olli ist ja selbst Branding-Spezialist. Ich freue mich schon auf deine Fragen, Olli. Aber nochmal zu deiner familiären Situation vorher.
Ja, bitte.
Heimatstadt ist Frankfurt.
Ja, wir sind beide Frankfurter. Mein Mann und ich im gleichen Krankenhaus geboren, aber in Italien kennengelernt. Wirklich.
Oh, wow.
Literally.
War das ja romantisch.
Ich bin ein halbes Jahr älter. Romantisch, ne? Beide im Markus-Krankenhaus in Sachsenhausen. Ne?
Okay. Ein bisschen hört man das auch. Felix stellt ja extra so Fragen, aber Felix ist Dialektspezialist, der hat das sowieso sofort rausgehört.
Aber so Babbele höre ich jetzt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ja, eben, hörst du das raus?
Ich höre das ein bisschen raus, ja. Also man merkt, dass du schon international lebst, aber so ganz klein bisschen höre ich das ja.
So eine Frankfurter International.
Eine Frankfurter International. Das ist lustig, Oliver. Das hat noch nie jemand mir gesagt. Das ist ganz lustig. Aber immer wieder okay. Was Neues.
Kompliment ja. Oder eher Beleidigung? Also bei mir ist es schwierig.
Ich finde es super. Ich liebe es.
Ich meine, Dialekt. Schwieriges Verhältnis mit meinem Fränkischen.
Also ich hab Familie aus Frankfurt. Die waren jetzt auch hier zu Besuch gerade. Letzte Woche.
Die Hessen.
Ja, genau. Und deswegen, vielleicht liegt es daran, dass ich gerade mit denen ein Wochenende verbracht habe. Und dass ich deswegen.
Ach so, ja, das ist. Dass
du bist im Singsang drin.
Ja, du bist noch in dem ganzen
Handkäse
mit Musik drin.
Jetzt zu der eigentlichen Frage aber. Ich bin, also als jemand, der selber so ein, ja, wie soll man es nehmen, so ein Luxus-Emigrant oder Immigrant ist in New York, also jemand, der freiwillig da hingekommen ist, jeden Tag wieder zurückgehen kann, trotzdem aber keine Familie dabei hat. Die Oma, die Mutter, die Cousins, die wohnen alle woanders. Wie macht ihr das? Also wer hilft euch, dieses Wahnsinns-Schedule mit so vielen transatlantischen Reisen, mit Miami, mit Paris, alles hinzukriegen? Wie viel Hilfe habt ihr zu Hause?
Also ich glaube, das Wichtigste, also wir haben jemanden, eine Haushälterin slash Nanny in einer Person, die den ganzen Tag quasi, also die mehrere Stunden am Tag da ist und uns supportet. Aber die Kinder sind ja mittlerweile auch größer. Also die sind in der Schule und im Kindergarten, Gott sei Dank, auch nicht mehr so viel krank. Und das Gute an Patrick und mir ist, dass wir also Ehepartner sind, Businesspartner. Das heißt, die Reisen, weil wir natürlich auch die Kinder nicht alleine in Amerika lassen, ist genau das, was du sagst. Ist schon was anderes, wenn du jetzt in Berlin wohnst und irgendwie in Deutschland bist und deine Kinder und dann nach Paris auch zu zweit fliegst. Wir machen alle Reisen alleine. Das heißt, ich habe Paris übernommen, er geht nach Asien. Wenn einer von uns in Deutschland ist im Büro, dann ist der andere mit den Kindern. Also es ist immer eine Person, Patrick oder ich sind immer mit den Kindern in New York.
Wow. Respekt, Respekt. Ja.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de. Man kann sagen, Weak Collective ist ein Taschenlabel, globales Taschenlabel, seitdem du auch oder ihr beide auch in New York seid. Aber euer Office, euer Store ist in Deutschland, habt 10 Mitarbeitende dort. Ich habe gehört und gelesen, 11 Millionen Umsatz geplant dieses Jahr. Aber warum seid ihr nach New York gezogen? Also das haben wir gerade, Felix und ich, noch nicht so richtig zusammenbekommen. Ist das Größenwahnsinn oder was ist das?
Ich glaube, eine Kombination aus Größenwahnsinn und Riesen-Opportunity. Wir haben es geschafft und es ist wahrscheinlich das einzigste deutsche Modelabel, was das hier geschafft hat. In einer Saison, wir haben einen Showroom in New York, der zu unserem Distributor gehört, der unsere Distribution für Wholesale weltweit macht. Und die sitzen in New York und wir haben es geschafft, innerhalb von einer Saison bei Neiman, Nordstrom, Saks und Bloomingdale's reinzukommen, also in alle Top-Department-Stores Amerikas. Und zur gleichen Zeit war ich wahnsinnig viel vor Ort und habe irgendwie eine Collab mit Tracy Anderson gemacht und dann zwei Collabs mit Goop, mit Gwyneth Paltrow und alles. Also man hat schon gesehen, dieses Produkt, was übrigens auch die Idee in Amerika entstanden ist, kann ich auch gleich erzählen, die ist in L.A. entstanden, die Idee von Weak Collective, ist ja unsere zweite Marke. Und da haben wir gesagt, okay, also gerade dieser Sell-In, du kannst in Department Stores drin sein, wenn du dann draußen bist, kommst du Jahre nicht mehr rein, ne? Und man verkauft nicht von selber. Das ist, also wenn du kein Branding aufbaust, also Produkte verkaufen sich nicht von selber. Und da haben wir gesagt, wir müssen vor Ort, wir müssen Boots on the ground haben, wir müssen die Story hier erzählen. Wir haben, ich war viel auf diesen Events, gerade in dieser Community von Tracy Anderson, das ganze Wellness über Goop und alles ist natürlich in Amerika viel weiter verbreitet als in Europa. Und unsere Tasche ist ja so ein bisschen deine perfect go-to Gym-Bag, Work-Bag, Travel-Bag. Weißt du, so ein bisschen deine Tasche neben der Celine, ne? Oder einer Chanel, sage ich immer. Das ist egal, welche Marke es jetzt ist. So deine Zweittasche. Und da gibt es einen Riesenmarkt in Amerika, ja. Und da haben wir gesagt, weißt du was, wir lieben aber beide auch Amerika. Wir waren die letzten 3 Jahre immer viel auch mit den Kindern schon in Miami. Also die sind zweisprachig so ein bisschen aufgewachsen und haben sich auch so ein bisschen daran gewöhnt. Und ich mag die, wir mögen sehr in dem Status, wo wir gerade sind, die amerikanische Einstellung. Ja, gerade in diesem Gründer- und Founder-Ding. Also ich habe in den letzten, alles ist erstmal möglich und die lieben die Founder-Story, the sky's the limit. Und so denken wir auch. Ne? Wir haben diese Firma mal gegründet. Die Longchamp Pliage ist die meistverkaufteste Tasche der Welt. Das weißt du, die kennt ihr alle vom Flughafen. Diese hat wahrscheinlich jeder schon gehabt. Eine tolle Erfolgsgeschichte. Aber das ist seit ich glaube, 28 Jahren wirklich der Bestseller. Ne? Und diese Tasche ist ja nicht mehr modern, ist nicht completely sustainable und alles und hat auch nicht die Funktionalitäten drin. Und ein cooles Mädchen, die eine Celine-Tasche hat, hat auch keinen Bock, eine Longchamp oder hat sie vielleicht als kleine Reisetasche. Und dann haben wir gesagt, es ist Zeit, das zu ändern. Und ja, und dann haben wir gesagt, wir können jetzt warten und wir können jetzt in Europa natürlich jetzt irgendwie Skandinavien machen und dann den nächsten Markt und dann Frankreich und dann Spanien oder so, weil Dach natürlich schon noch unser wichtigster Umsatz ist. Ja, der kommt aus Dach. Deutschland, Österreich und die Schweiz, obwohl Amerika mittlerweile die Schweiz schon eingeholt hat. Ja, ja, und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt. Ich meine, das Leben ist auch einfach zu kurz. Ja, ich finde, irgendwie muss man so ein bisschen alle 10 Jahre sich insgesamt neu entdecken und so. Für die Beziehung, für die Kinder, für das Unternehmen. Und dann haben wir es einfach gemacht.
Also um das nur nochmal zu verstehen, auch für mich als Nicht-Taschenkäufer, es gibt da so eine Art Bayern München, diese Tasche, die steht seit einer Generation an der Pole Position. Das ist die Tasche, alle kennen die, alle kaufen die, aber die, und die hat sich seit 30 Jahren, fast 30 Jahren, sagst du, überhaupt nicht verändert und es läuft. Und da geht ihr jetzt rein und sagt, das können wir disrupten, es ist Zeit für was Neues und das ist ein Teil eurer Geschichte.
Ich glaube gar nicht, dass wir es so ganz disrupten wollen. Wir sagen einfach, da ist ein Riesenpotenzial. Du hast im Sneaker-Bereich, gibt es super viele Beispiele mit Veja und Golden Goose, weißt du, so dieser fashionable Sneaker, ja. Und im Taschenbereich gibt es nichts. Was einfach insane ist, weil jede Frau, ja, und wir haben 90% unserer Kundinnen, wir haben auch Männer, aber sind Frauen, braucht ja eine Tasche. Und ich sage immer, es ist so ein bisschen wie eine Mary Poppins Bag to actually carry your stuff, ne? Es braucht jede, ob es jetzt eine Mutter ist, eine Businessfrau für ihren Computer beim Reisen, zum Reisen selber, wenn du in den Gym gehst, was auch immer du machst, ja. Und da ist niemand, der wirklich dieses Segment richtig ownt, ne?
Müssen wir einmal ganz kurz den Namen verraten, da habe ich nämlich eben noch nicht, das ist V Collective, du hast das eben schon mal ganz kurz erwähnt. Und jetzt hast du gesagt, du bist innerhalb von wenigen Monaten in diese großen Stores in Amerika gekommen, hast dort einen Showroom aufgebaut. Ist das der Schlüssel eigentlich, der jemanden zum Wachsen bringt? Muss man das, wenn man so eine Marke aufbaut wie du, muss man in Amerika einen Showroom haben? Also if you can make it in New York, you can make it anywhere. Oder ist es der größere Hebel, eigentlich in diese Stores zu bekommen, da eine Präsenz zu haben, und führt das dann zum Erfolg, also zu einem globalen Erfolg? Also was ist das, warum ist es so wichtig, in New York zu sein?
Ich glaube, es ist einfach, also ich glaube, New York ist wahnsinnig wichtig. Ich meine, Felix, kannst du sagen, wegen Netzwerken, ne, und die ganzen Kontakte. Also es ist schon im Fashion für uns, also von Presse bis Kontakte, Agenturen, alles mit einer der wichtigsten Plätze. Aber New York haben wir auch aus privater Hinsicht, ne? Also wir wollten auch, dass unsere Kinder in New York quasi aufwachsen, was noch immer sehr international ist, und das so mitbekommen. Und für uns beide oder für mittlerweile uns vier ist New York die geilste Stadt der Welt. Also ich habe noch nie so eine Energie, und ich will jeden Morgen aufstehen in einer Stadt, die so eine Energie mit sich bringt, ne? Also es ist natürlich insane auf der anderen Seite, weil Felix kann es dir sagen. Also ich meine, es gibt schon einen Grund, warum die Leute am Wochenende teilweise auch raus aus New York gehen, um so ein bisschen frische Luft zu schnappen, ja. Aber diese Energie, die du morgens schon spürst, wenn du um 7 Uhr morgens dein Kind in die Kita oder Schule bringst, ich meine, das ist ja alles, ne? Die pulsiert ja die Stadt, ne? Da ist ja jeder am Hustlen. Da ist ja jeder, hat um 7 schon ein halbes Leben hinter sich, ne? Also, das ist ja nicht so, also, in Berlin war ich immer so, das Kaffee macht jetzt um 9 auf. Wollt ihr mich eigentlich alle veräppeln, ja? Um 9, ja? Ich meine, das ist so, um 9.
Wann stehst du auf?
Um 5.
Normalerweise?
5, jeden Morgen.
Um 5.
Ja.
Bist du auch in Deutschland so früh aufgestanden, oder ist das jetzt der Zeitzone geschuldet?
Nee, ich bin auch in Deutschland so früh aufgestanden.
Okay, da warst du in Berlin dann echt unter den Hundebesitzern wahrscheinlich. Das sind die einzigen, die so früh rausgehen.
Ja,
oder?
Ja. Oder die noch nicht ins Bett gegangen sind.
Die vom Club heimkommen.
Ja, genau. So. Ja. Da gab es noch eine eher schon.
Um mal schön in den Klischees zu bleiben.
Ja, schön in den Klischees, ja.
Lilly, ich muss das ganz kurz verstehen. Das heißt, dein Unternehmen, die gerade, ich glaube, ihr macht 100.000 Taschen im Jahr, wenn mich nicht alles täuscht.
Mhm.
Das heißt, dass ihr in New York seid, hat euch jetzt nicht zwingend dazu, ihr könntet genauso erfolgreich sein, auch wenn ihr weiterhin in Berlin geblieben seid, weil man muss nicht unbedingt nach New York.
Das, glaube ich, ist eben nicht der Fall. Du kannst nicht einen amerikanischen Markt groß machen, wenn du nicht vor Ort bist. Der festen Überzeugung bin ich. Du musst den Markt verstehen. Amerika ist wie Europa mal 100. Ne? Also der Kunde in Dallas sieht auch anders aus als der in L.A. oder New York und alles. Du musst, und es ist so, also da bin ich der festen Überzeugung, du musst vor Ort sein. In New York oder in Amerika ist Netzwerken eine der größten Sachen. Also das musst du vor Ort machen. Du kannst ja sonst gar nicht netzwerken. Was mir für Türen aufgemacht worden sind in den letzten 10 Monaten, ist crazy, weil die Leute alle, die finden deine Story interessant. Ich meine, ich bin natürlich ein offener Typ, ne? Also das solltest du vielleicht sein. Aber dann redest du mit den Leuten und alle sind so, ja, yeah, und dann ruft die ihn an und so. Und dann ist es natürlich in deiner Hand, das auch wahrzumachen, weil es bringt dir nichts, wenn dir jemand einen Kontakt gibt, weil es ist dann dein Job, to actually, ja, weißt du, dahinterher zu sein und wirklich make it happen, ne?
Also eine Sache, die ich da noch draufsetzen wollte, ist, was mir so oft aufgefallen ist in den jetzt ja schon 12, 13 Jahren, die wir da sind, ist, dass die Tatsache, dass die Stadt so pulsiert, wie du das beschrieben hast, und dass so viele Menschen dahin wollen, auch so viele Menschen dahin ziehen, die Tatsache führt dazu, dass viele auch ständig wieder gehen. Und wenn du da bist und nicht nach 3 Tagen wieder weg bist oder nach einer Woche wieder weg bist, was so viele andere machen, sondern wenn du bleibst und wenn du immer wieder auftauchst bei den Events und immer wieder auftauchst bei den Leuten und die Kontakte wirklich pflegst, finden die, hat das ein ganz anderes Gewicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Die Leute schätzen es extrem, wenn jemand bleibt und sagt, ich committe mich. Jetzt hast du 10 Monate hinter dir. Das ist noch kein Jahrzehnt. Aber ist das auch deine Erfahrung, dass es einen Unterschied macht, ob du da hinkommst als Besucher und sagst, ja, cool, let's do something. Oder sagst, ja, ich wohne hier 5 Blöcke weiter.
Absolut.
Lass nächste total. Woche nochmal treffen.
Genauso. Genau das ist es, ne? Ich wohne da und ich bin in Tribeca und lass uns da nochmal treffen oder wie auch immer. Also macht einen riesen Unterschied. Und wir haben super viel, ich mag es sehr persönlich, also wir arbeiten auch als Brand, mein Mann und ich sind ja die Brand, also ich meine als Founder, ich habe bei uns in Tribeca, wir haben so eine kleine Dachterrasse, sind sehr grateful und sehr dankbar dafür. Und da habe ich super viele Aperitivos schon gehostet. Ich habe natürlich in Italien gelebt, ich weiß, wie man Aperitivos macht und die finden es natürlich super. Ich muss gar nicht mithalten mit den großen Modemarken, weil in New York wirst du sowieso, oder die ganzen Leute, Influencer werden sowieso zu den krassesten Sachen eingeladen, ja. Die Budgets haben wir gar nicht und das will ich auch nicht. Und wir machen dann super persönlich 20 Leute zum Aperitivo, den ich selber vorbereite, ne? Also, ja. Und das ist, glaube ich, was die Leute dann auch so besonders finden. Aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du vor Ort bist.
Deutsch-italienisches Flair in Tribeca finde ich super.
Ja. Ja. Ich liebe, Aperitivo ist mein Lieblings-, also ich liebe es um 5 Uhr morgens, weil ich dann ganz alleine bin. Und dann liebe ich diese ganze Aperitivo-Zeit. Ich habe in Rom, in Mailand gelebt. Diese, weißt du, wenn das Licht so runtergeht, ich meine, gerade in New York, wenn das Licht, das ist natürlich the best. Ja, ich trinke nämlich noch immer Wein.
Vielleicht machen wir mal so einen wunderbar Together Aperitivo-Abend.
Ja. Yeah.
Hosted bei Lilly Radu.
Ja, yeah, super gerne.
Felix und ich sind da schon wieder was am Planen dran.
Cash in aber, die Tasche wieder rein, wenn er sagt. Olli, du wolltest aber eigentlich gerade was ganz anderes fragen.
Genau, weil jetzt haben die Leute fast 22 Minuten, 23 Minuten zugehört. Wir reden über Taschen,
Du weißt ja gar nicht, wie viele schon längst abgeschaltet haben.
Genau. Und alle fragen sich, was ist das denn für eine Tasche? Kannst du die in einem Satz mal beschreiben, damit wir das Kapitel und diese Klammer, die wir aufgemacht haben, zumachen können? Weil ich weiß es natürlich, aber...
Ich weiß was. Ich habe nämlich einen Podcast mit Lilly gehört und da hat die Hostin gesagt, Grüße an Jule, Jacken, Stoffe in Taschen verwandelt. Da konnte ich mir als Nicht-Taschenmensch auch was drunter vorstellen. Als ich dann die Fotos von den Taschen gesehen habe, dachte ich, ah, das ist es, woran es mich erinnert. Outdoor-Jacken, leichte, robuste Stoffe, die gut hergestellt sind und da, wo nichts kaputt geht. Und plötzlich habe ich eine Tasche und die sitzt auch noch gut und ist okay. So habe ich es verstanden. Lilly, wie würdest du es selber erklären?
Ich glaube, was wir kreieren wollten, ist wirklich deine Second Bag. Also die ist komplett recycelter Nylon, dadurch super leicht, ja, und super viele Funktionen drinnen in der Tasche, von Laptop-Tasche, also von Laptop-Case bis eine Pouch und so, wo du deine Sportsachen reinmachst. Aber von außen relativ clean, ja, aber trotzdem sehr fashionable. Das heißt, und deswegen sage ich immer, es ist deine 2 Taschen neben der Celine, weil es deine Tasche ist, wo wirklich dein ganzes Leben drin ist, ne? Also es ist immer so dieses Beispiel, von morgens bis abends hast du dein ganzes, also deine Mary Poppins Bag, ja.
Ich hatte noch nie eine in der Hand, aber warum haben die so quadratische
Muster? Müssen wir jetzt ändern bei euch beiden.
Muster, ja? die Taschen.
Warum die das hat? Das nennt man Design.
Nein, aber weil das sieht für mich aus wie so eine, also wie gesagt, als Nicht-Taschen, Nicht-Mode-Experte.
So eine gequiltete Down-Tasche, genau. Down-Jacke.
Genau.
Ne? Ist ganz sicher auch eine Reference davon. Genauso ist es, weil es natürlich auch so fluffy ist und alles, obwohl wir jetzt auch nicht gequiltete Taschen machen. Aber das ist so ein bisschen die Identity und das Design von der Tasche.
Wer hat euch da inspiriert oder was?
Also Outdoor-Jacken haben uns inspiriert, das war auch die Idee, ne? Materialien, wir haben auch Materialien von Outdoor-Jacken genommen, weil wir dadurch super leicht sein konnten. Und wenn du dein ganzes Leben in eine Tasche füllst, muss die Tasche schon mal kein Eigengewicht haben, weil sonst ist sie so schwer. Und deswegen, unsere erste Taschenmarke war Lilly Radu, das waren Ledertaschen. Und es hat uns damals, wir waren in L.A. bei Bloomingdale's und haben unsere erste Marke, also Lilly Radu, da verkauft. Und dann hat immer jeder gesagt...
Stopp. Für, was ist Bloomingdale? Was ist
Bloomingdale's
das?
Ist ein Department Store in Amerika. Also sowas wie KDW oder Breuninger oder irgendwie so. Aber da waren wir auf der Fläche und haben zugehört damals mit den Ledertaschen, was alle, wir haben immer die gleiche Frage gestellt, mein Mann und ich. Was sucht ihr in der Tasche? Ja, wenn du Taschen machst, dann solltest du das deinen Kunden fragen. Und die Antwort war ganz, ganz viel einen super, super leichten Shopper. Ja, wo man alles transportieren kann und alles drin hat. Und mit Leder kannst du nie was Leichtes machen, weil Leder natürlich ein Eigengewicht hat. Und dann hat mein Mann mich angeguckt und hat gesagt, warum machen wir nicht eine zweite Marke? Und so ist damals bei Bloomingdale's in L.A. quasi witzigerweise unsere zweite Marke und die Idee zu V-Collective entstanden.
Und V-Collective schreibt sich nicht W-E-W-E, so wie wir, sondern V-E-E. Was heißt das?
Das ist, also mein Mann hat den Namen kreiert und das V steht so ein bisschen für We as a Community und deswegen auch das Kollektiv, weil die Tasche so ein bisschen für jedermann gemacht ist. Also so ist es, aber sonst ist es wirklich auch ein Fantasiename mit der Bedeutung, die er kreiert, den, also das hat mein Mann kreiert.
Okay. Andere crazy Sache, die ich gehört habe von dir, ist, dass du hast als erstes eine Laptop-Tasche dir ausgedacht und bist dann.
Das war bei Lilly Radu. Genau.
Ah, okay. Das war dein allererster geschäftlicher Erfolg mit Taschen. Kann das sein?
Genau so ist es. Das war damals, ich war in Mailand, ja.
Ja, ich fand es total krass. Also Olli, ich hab eben diesen super coolen Good Work Podcast mit Lilly gehört, wo es eher so ein bisschen um die Kultur ging und wie Lilly so arbeitet und so. Aber diese Geschichte fand ich crazy. Lilly hat diese Laptop-Tasche, mietet sich eine winzige, winzige Booth auf der Bread & Butter, der Modemesse in Berlin. Und
ein Quadratmeter.
Einen Quadratmeter?
Das hat $1,000, sage ich schon, 1.000 Euro gekostet. Das war der kleinste Stand.
Und dann passiert was?
Dann passiert das. Also die erste Marke Lilly Radu ist mit der Idee von einer Laptop-Tasche geboren. Ne? Ich habe an der Stabuconi mein MBA gemacht und habe eine Laptop-Tasche gesucht, nicht gefunden, dieses klassische, und habe dann meinen Businessplan geschrieben und habe eine Laptop-Tasche kreiert. Aber wenn man mit einer Laptop-Tasche anfängt, und das ist so ein bisschen das, was ich hier am Meer mache mit Big Picture und wo will ich hin, dann ist natürlich ein großes Ziel, mit Apple zusammenzuarbeiten, weil ich meine, mehr gibt's halt nicht. Also dann war ich auf der Bread & Butter und habe diesen Stand genommen, hatte meine Laptop-Taschen und auf einmal kommt so ein Typ zu mir und sagt, hi, I'm John from Apple. Und da wurde mir natürlich in dieser Sekunde, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich nach New York gezogen bin, it's all about opportunities. Klar, ich habe jetzt genau, du hast wahrscheinlich 10 Sekunden, ja, wie du diesen Typen an dich bringen, also wie du den jetzt überzeugen kannst, ne? Und ich wusste, ich werde das nicht jetzt hier vor Ort machen. Also habe ich gelogen und habe zu ihm gesagt, er meinte, I'm John, I'm from Apple. Und dann kam in dem nächsten Satz schon, yeah, we're based in London. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, wie cool, ich bin nächste Woche in London und ich würde wahnsinnig gerne euch da kann ich dir die Taschen mitbringen und dir das präsentieren. Und dann der konnte ja gar nichts mehr anderes sagen, als es ist ja super convenient für ihn. Und ich glaube, dieser Trick, Sachen convenient für Leute zu machen, ja, wenn du ans Ziel kommen möchtest, das mache ich immer. Ich schreibe nie jemanden an einem Montag eine E-Mail, wenn ich wirklich was will. Weil diese Person wird am Montag wahrscheinlich nur abarbeiten oder irgendwelche, weißt du, Kick of the Week.
Guter Tipp.
Ja, das ist ja nur 1000 Mails, aber am Dienstag dann strategisch, am Nachmittag, wenn schon E-Mails abgearbeitet sind und die ersten Meetings und so weiter, du musst ja die Person auch kriegen, dann, wenn du sie kriegen möchtest. Weil sonst ist es eine E-Mail, ich kenne es auch von mir selber, eine WhatsApp, die einfach verschwindet.
Die geht unter, ja.
Ja.
Also ich verbringe auch sehr, sehr viel Zeit damit, aber ich muss ja auch, ich arbeite in einer Agentur, Kreativagentur, und muss auch viel pitchen und viel überlegen, wann ich welche E-Mails und wie ich die schreibe. Und wir verbringen alle viel, viel Zeit damit. Aber den Tipp, montags eine E-Mail zu schicken, nicht eine E-Mail zu schicken, ist so einfach, so easy, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Also mir ist okay.
Könnte man wahrscheinlich noch dranhängen, Freitagnachmittag auch schlecht. Ne?
Freitagnachmittag ist quasi verloren. Ne? Also ich meine, Freitag und Montag kannst du einfach gleich vergessen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn du was willst.
Hast du noch einen Tipp?
Ich glaube, dass man, auch keine Angst hat vor Fehlern und alles. Also ich meine, ich habe damals mit Apple zusammengearbeitet und ich war die Einzige, ich meine, ich war eine One-Woman-Show, ne, mit Apple. Ich habe dann irgendwie 15 E-Mails in CC gesetzt, die alle zu mir zurückgekommen sind. Man muss schon kreativ werden in diesem ganzen Prozess, ja, und es einfach gemacht.
Erinnert mich mal an meinen Freund Max, der seinen Assistenten Benno Blütenweiß hat. Er ist Schreiber, finde ich so einen großen Namen, großartigen Namen, Benno Blütenweiß, den es natürlich nicht gibt, aber du kannst dich immer auf ihn berufen, du kannst ihn in CC setzen. So hast du das auch gemacht. Da war dann Rili Ladu war in CC und...
Das waren wirklich zwei Accounts, habe ich Freundinnen von mir gegeben. Ich dachte so, vielleicht so, ja, habe den Lili Radu Accounts gegeben. Einer meiner besten Freunde. Ist ganz witzig. Aber da muss man kreativ sein und ich bin heutzutage... Und es macht ja auch total viel Spaß, by the way, ne? Wenn du es irgendwie schaffst, indem du so ein bisschen nicht immer ganz ehrlich bist. Das ist ja nichts, also es tut ja keinem weh. Aber so ein bisschen kreativ muss man werden.
Und der Moment, in dem die Ja sagen, ist doch fast besser als der Moment, in dem du das dann alles delivern musst.
Ja.
Oder?
Ja.
Ist auch so eine komische unternehmerische Wahrheit. Ist halt alles stimmt. Danach ist dann nervig.
Ja, alles danach ist dann auch so dann. So, da könnte ich dann jemanden haben, der das übernimmt.
Was für eine Tasche trägst du denn eigentlich mit dir rum?
Ganz einfach. Ich trage immer neue Taschen. Ich trage immer, damit habe ich, also wir machen so viele Taschen. Im Moment trage ich Taschen, die wir im November launchen, weil ich sie teste. Wenn die Tasche nicht an mir funktioniert, dann haben wir ein Problem, ne? Von Materialien, die sind ja auch wasserabweisend, von Durability wird dreckig und so weiter. Also ich trage immer neue Taschen und dann trage ich auch Sachen, die wir sofort launchen, weil ich natürlich auch das mit promote, ne? Über mein Instagram und alles, ja.
Und was würdest du sagen, ist das wichtigste Item in deiner Tasche?
Mein wichtigstes Item
jetzt gerade
in meiner Tasche ist ein kleines Unicorn vom ersten Geburtstag von meiner Tochter. Ich liebe solche Sachen. Ich bin nur so diese Glücksbringer oder wie auch immer man das nennt.
Talisman.
So ein Talisman, genau. Das liebe ich. Aber ich habe auch eine kleine Flasche Tabasco in meiner Tasche immer drin, weil ich gerne scharfes Essen mag. Ich glaube, es ist schon so ganz interessant, was ich so alles in meiner Tasche mit mir rumschleppe.
Also Christina, meine Frau, meine Partnerin, also bei ihrer Tasche, das ist wirklich Mary Poppins. Das ist
siehst
unergründlich
du? Und die hat noch keine V-Collective.
Wie? Nein.
Ja, das
ist unergründlich für mich, was da alles drin ist, wie viel da drin ist und vor allem, wie hilfreich die Sachen sind, die da drin sind. Immer. In jeglicher Lebenssituation. Und ich finde es das krass, dass du das dann auch immer schaffst, all diese Dinge in neue Taschen. Du musst ja dann ständig umpacken, wenn du dauernd neue Taschen ausprobierst.
Nee, gut, aber das ist nicht Modelle so, ganz ehrlich, aber das geht innerhalb von einer Sekunde. Also, da bin ich relativ schnell.
Ja, du kippst sie dann einfach rüber
ja, so
und dann
ungefähr. Geht weiter. Wir haben ja auch so Cases überall. Das ist nicht so, dass ich das immer alles so perfekt benutze, aber das geht schon relativ schnell.
Okay.
Lilly, wir reden über ganz, ganz tolle Sachen. Felix und ich sind auch Eltern und beruflich sehr viel unterwegs. Ich glaube halt, New York ist schnell, ist wahnsinnig schnell, kann aber auch sehr, sehr zermürbend sein. Gab es auch eine Phase, die nicht so schön war jetzt in den letzten paar Monaten oder in den letzten Jahren seit der Gründung von V-Collective?
Ich glaube, es ist eine Lüge zu sagen, dass alles immer nur rosa-rot ist, ne? Also unsere besten Freunde, als sie uns gesehen haben in den letzten Wochen in Berlin-Zeit, also dieser ganze Umzug, ne, ich meine, auch das ganze Visum, wir haben ja keine Allocation Manager oder sowas, ne? Das haben wir alles selber gemacht, mein Mann und ich. Ich meine, das ist schon echt eine krasse Logistik dahinter, ne? Also, und dann, wir hatten gar kein Visum, ne? Wir hatten keinen Termin für unser Visum. Es ist schon alles immer so ein bisschen am Limit, ne? Und das ist schon, also da waren wir fix und fertig, ne? Weil du hörst ja nicht auf, wir haben Monate jedes Wochenende durchgearbeitet, nur um die Visa-Geschichten zu kriegen, um unsere Wohnungen irgendwie. Also ich meine, wie gesagt, unser ganzes Ding sitzt gerade im Container, ja. Ich glaube, also die Leute unterschätzen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ne? Aber seitdem wir in New York sind, also ich meine auch das, ne? Und Felix, wir haben drüber geredet, New York ist wahnsinnig teuer, ne? Und wir sind noch nicht skaliert in Amerika. Also es ist noch immer alles sehr, also da ist schon auch viel Risiko, ne? Ich bin da, jeder handelt das irgendwie anders. Wir sind sehr risikoaffin. Ich habe einfach, für mich gibt es keinen Plan B. Diese Firma wird riesig. Und da setze ich so viel Herzblut mit meinem Mann rein. Und wir sind der festen Überzeugung. Und die Leute lieben das Produkt. Das wissen wir ja mittlerweile, ne? Und von Wiederkäufen und alles. Also es gibt keinen Plan B.
Wie riesig willst du denn werden?
Also ich sage immer, ich will jetzt gar nicht in Zahlen oder wie auch immer reden, aber ich will schon, also ich meine, diese Longchamp-Pliage-Geschichte, dieses meistverkaufteste Tasche der Welt, finde ich schon nicht ganz uninteressant.
Würdest du schon gerne einmal das, so zack?
Da würde ich schon ganz gerne mal
vom Podest stoßen.
Vom Podest stoßen. Ich glaube, was wir geschafft haben, gerade in Deutschland, ist, also in allen großen Städten siehst du mittlerweile echt wahnsinnig viele Taschen von uns auf der Straße, ne? Und im Moment ist es noch super spannend, weil gerade in Tribeca und in New York fängt es mehr und mehr an. Also wirklich von Woche zu Woche sehe ich mehr Leute. Aber es ist noch immer nicht so, ne? Wie jetzt in Berlin oder in Hamburg oder in München oder auch in Wien. Und ich will irgendwann schaffen, dass auch in Amerika, egal ob ich dann in Dallas bin oder ob es irgendwie in wo auch immer ist, ne, von LA bis New York, also ich meine, da gibt's ja so viel, oder San Francisco, dass wirklich fashionable Frauen, ja, die einen Alltag zu managen haben zwischen Arbeit und Kindern und Sport und Uni und ich weiß, ist ja auch ganz egal was, unsere Taschen tragen. Und dann bin ich zufrieden.
Das heißt, ich stelle mir das so vor, wenn du durch New York gerade schwitzen, durch New York gehst, meine Frau ist gerade auch noch in New York und schwitzt sich da durch mit unserem kleinsten Baby und ich bin mit den anderen zweien hier, Stichwort Logistik.
Wo bist du denn? Du bist in Nürnberg mit den zweien.
Ich bin gerade in Nürnberg mit den zwei Älteren sozusagen.
Ja. The Hustle.
Ja, auch nicht so easy. Ich stelle mir aber gerade so vor, dass du aus der Tür gehst und dann siehst du jemanden mit deiner Tasche und es gibt dir so einen kleinen Dopamin, kleinen Kick. Und dann gehst du um die Ecke und du siehst jemanden, der nicht deine Tasche hat.
Und dann denke ich mir,
gehst du dann hin und sagst,
aber dann denke ich mir, ich kann nicht aufhören, bis nicht diese Person die Tasche trägt.
Okay, und sprichst du die Leute an, die deine Tasche tragen? Manchmal?
Ja, das habe ich immer wieder mal gemacht und es ist auch so wie so ein Business Case. Wie lange hast du, ich meine, das ist ja auch Fragestellung, ne? Wie lange haben sie schon, bist du zufrieden, wo hast du es gekauft und alles? In Amerika bin ich kurz davor, das mehr zu machen. Ich habe es schon zweimal gemacht, aber ich mache es jetzt nicht so. In Deutschland war es irgendwann, also es waren schon echt viele Taschen auf der Straße, ne? Ich finde es dann eher interessant, die Frauen, aber ich gucke mir jede Frau an oder jeden Mann, der unsere Tasche trägt. Also weißt du so auch, was für ein Charakter und so, oder wie die Leute aussehen und so, oder wie sie es kombinieren und so. Das ist schon cool.
Ist ja aber auch so ein bisschen awkward, wenn du jetzt jemanden hingehst in der U-Bahn und so, hey, by the way, it's my bag.
Ja, eben, genau wie. Nee, ich würde eher sagen, in New York kannst du das ja ganz gut sagen, einfach sagen, ey, I love your bag, where is it from? Weißt du, so. In Amerika fragt ja jeder den ganzen Tag, woher kommt deine Jeans und so.
Weil du kannst ja schlecht hingehen und sagen, I made that. Und die Person wird dann sagen, ja, so, I mean, so, yeah, not good for you. So what? I have to do stuff. Like.
Ja, eben, lass mich in Ruhe.
Also es ist wahrscheinlich spannender, zu den Leuten hinzugehen, die nicht deine Tasche haben. Und zu sagen, hey, I got a better bag for you. Wanna try?
Da muss ich zu ganz schön vielen Leuten im Moment noch hingehen. Aber wir hatten ein Pop-up in Tribeca und waren eine Woche quasi, hatten wir ein Pop-up. Und es war ganz interessant, so mehr auch die Tribeca-Moms, das ist ja so ein bisschen der Name davon, ne? Diese ganzen Tribeca-Leute zu bekommen. Auch interessantes Feedback und so, es war cool.
Du bist nach New York gegangen, in diese posierende Stadt. Was hast du im ersten Jahr, in den ersten 10 Monaten in Amerika übers Business machen gelernt? Was ist so ein Hebel, den du da gefunden hast? Weil ich hatte gerade Besuch, ich kann das hier, Felix kennt ihn auch, er war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Philippe van Boris war gerade hier bei mir in Köln zu Besuch und der gründet auch gerade und hat auch so viel gesagt. Und ich würde mich mal interessieren, ob das so ähnliche Punkte sind, die du auch kennengelernt hast oder erlebt hast in Amerika?
Ich glaube, was ich gerade, also jetzt in New York, weil du in der ersten Frage so mehr in New York gesagt hast, oder was ich glaube, was da ganz anders ist als in Europa oder noch viel mehr, ist dieses ganze Netzwerken. Ich glaube, das Networking, gerade im Business, ne, ist wahnsinnig wichtig und funktioniert in New York unglaublich gut, wenn du dafür gemacht bist, ne? Also das ist schon das nächste Niveau. Und es ist auch super wichtig, gerade in dem Bereich, wo wir sind, ne? Also da öffnen sich viele Türen und dass du mit Leuten redest und dass sie offen sind dafür, aber dass du dann auch der Hustler bist, der dahinter ist, ne? Das wollen die Leute sehen und davon gehen die aus. Also ich glaube, das ist sehr anders.
Hast du ein Beispiel von einem guten Kontakt, der dir und einen Netzwerkkontakt?
Ich kann dir 1000 Kontakte nennen. Also ich habe von, ja gut, eben, genau, Gwyneth Paltrow, Goop, ja, Tracy Anderson, ja, also das ist unendlich, aber auch einfach Kontakte von Redakteuren, ne? Also die du dann wirklich auf persönliche Art auch triffst und zum Aperitivo, was hatte ich nicht alles schon für ich habe schon so viele Aperitivos in 10 Monaten gemacht, das ist crazy. Felix, du musst jetzt zum Aperitivo zu uns vorbeikommen.
Ja, ich bin schon ganz heiß.
Aperitivo, ja, absolut. Bist eingeladen im September, wenn wir zurück sind.
Ich bin übrigens auch im September in New York. Ich wollte es nochmal so.
Siehst du? Okay, dann bist du auch eingeladen. Ja, vielleicht machen wir dann alle zusammen unseren Aperitivo.
Ich finde es großartig, dass du dein Zuhause geöffnet hast für die New Yorker. Ich glaube, das machen viel zu wenige Menschen. Gut, viele haben auch nicht die Möglichkeiten zu Hause, das ist zu eng, zu begrenzt oder wie auch immer. Das finde ich großartig. Macht dir eigentlich die aktuelle Stimmung in den USA zu schaffen? Ich denke jetzt auch an Zölle. Ich denke an Visa für Mitarbeitende. Ich denke an Menschen, die vielleicht nicht mehr so gerne in die USA kommen, mit denen man gerne arbeiten würde. Also an all diese Dinge, die da gerade so rumschwimmen. Wie sehr beschäftigt dich das?
Also gerade, ich glaube, das Wichtigste sind die Zölle erstmal bei uns, jetzt ganz wirtschaftlich gesehen. Weil ich meine natürlich, wenn du in Amerika wachsen willst, wir produzieren in Vietnam. Da hatten wir aber auch da, ich glaube, das ist Unternehmertum, irgendwann mal nicht die ganze Zeit ad hoc zu reagieren, weil alles irgendwie, also weißt du, so, es kommen jeden Tag irgendwelche Hiobsbotschaften bei uns an, ne, als Unternehmer. Es ist einfach sehr, du löscht die ganze Zeit Feuer. Und irgendwann wirst du cooler. Ja, das ist natürlich viel, hat das mit Erfahrung zu tun. Und wir waren auch beide so, okay, das wird sich schon irgendwie setteln. Und mittlerweile von oben bis runter, da gab es ja alle Prozentzahlen hoch und runter, sind wir jetzt bei ungefähr 6% mehr. Und ich glaube noch nicht mal, dass das final ist jetzt, als das, was wir davor hatten von Vietnam. Das heißt also, für uns ist es im Moment noch nicht, also das ist nichts Bedrohliches oder wie auch immer. Aber wir machen da auch mittlerweile nicht mehr so eine große Panik, ja. Und wir haben ein Team, was in Deutschland sitzt, mit denen wir super glücklich sind. Wir haben einen europäischen Markt und es soll so bleiben. Wir haben einen Store und 2 Büros in Deutschland. Und jetzt bauen wir in Amerika, was ja auch richtig ist, mit einem amerikanischen Team quasi den Markt auf. Und ich finde es viel mehr, dass irgendwie wir eine globale Brand werden, wo Amerika quasi merged mit, ich sage immer, New York mit Berlin, ne?
Wunderbar
und,
together.
Und die Leute, ja, eben. Und das ist unser Ziel. Also wir haben nicht vergessen, wir sind Deutsche, ne? Die nach New York gezogen sind und einen großen Traum haben. Aber wir haben ein super Team in Berlin und ich glaube, das Team wird auch mal noch mal ganz anders motiviert mit Leuten, die eine andere Expertise haben und vice versa, ne? Die New Yorker, mit denen wir angefangen haben zu arbeiten, finden es super spannend, den europäischen Markt und mehr darüber zu lernen. Also es kommt jetzt irgendwie so alles zusammen und das macht super viel Spaß.
Du hast, weil das, ich finde das so total spannend. Ich habe ein Interview von dir gehört, du hast du gesagt, wenn man gründet, muss man vieles neu denken, auch an sich selbst. Und ich habe mich gefragt, hast du ein Beispiel dafür?
Ich glaube, es ist mehr, dass du dich neu erfinden musst, ne? Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein Beispiel. Also dieser Umzug nach Amerika und diese Firma ist wie eine neue Firma, ne? Also es gibt nicht die gleichen Regeln. Nur weil, was wir in Europa gemacht haben, kannst du nicht eins zu eins auf Amerika machen. Es ist ein anderer Kunde, es ist ein anderer Markt, sogar das Produkt. Wir sind gerade das Produkt am, wir haben einen Bestseller gehabt in Europa, den wir hoch und runter verkauft haben. Und der Amerikaner ist nicht, also das kannst du nicht einfach auf den Amerikaner drauf machen, ne? Wir arbeiten super krass viel gerade an Produkten, hören zu und so. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Hast du schon so einen Spoiler, was der amerikanische Konsument, was der so präferiert?
Ja, wir haben ja darüber geredet, dass wir diese gequilteten Taschen haben, wo ihr gemeint habt, so sehr wie die Jacken. Der Amerikaner selber, und deswegen, wir gehen auch, und daran arbeiten wir aber schon viele Jahre, auch jetzt in nicht gequiltete Taschen. Zwar weiter im Nylon-Segment und so weiter, weil der Amerikaner selber oder die amerikanische Frau, die zur Arbeit geht oder wie auch immer, unsere gequilteten Taschen eher auf Reisen nimmt und eine andere Art von Modell hat von der Everyday Bag. Und da sind wir, also da arbeiten wir schon länger dran. Also das ist ein totaler Unterschied.
Bevor ich meine letzte Frage stelle, stimmt es, dass ihr gar kein Plastik mehr in den Taschen habt?
Ja. Ja, die Taschen sind komplett alles recycelt. Vom Garn bis zum Filling mit allem. Wir sind B Corp certified. Also wir haben seit letztem Jahr die B Corp Certification. Das ist uns ganz wichtig. Aber es ist nichts.
Super schwer zu bekommen.
Das hat uns 2,5 Jahre gedauert, der ganze Prozess. Das haben wir auch noch gemacht letztes Jahr mit diesem Umzug.
Lilly, ich habe noch eine letzte Frage an dich, weil du so weise bist.
Weise? Ich bin alles andere als weise.
Ich finde es unglaublich, dass du es schaffst, mit deinem Partner zusammen.
Ich auch.
Eure Familie zu reißen und dieses Business. Das ist was. Also ich habe mit Christina Bücher geschrieben und wir haben andere Projekte zusammen gemacht und ich fand das immer extra schwer, wenn du als Partner zusammenarbeitest, das ist sau cool. Aber du hast dann eben keinen Schutz mehr. Du hast ja, wenn du eine andere Arbeit hast, ist dein Partner auch Sparring-Partner und du kannst dich bei dem vielleicht auch mal ausweinen oder irgendwie auch mal frustlos werden und so weiter. Wenn du aber immer alles zusammen machst, hast du das ja nicht. Du hängst immer zusammen im selben Boot. Du hast das gleiche Risiko, du hast dieselben Kinder, du hast alles zusammen. Hast du einen Tipp, wie das funktioniert? Weil ich finde das so unglaublich. Ich finde das sehr, sehr bewundernswert. Wie schafft ihr das? Das wäre meine letzte Frage.
Ein enger Freund von uns hat mal gesagt, ihr seid in der Königsklasse der Unternehmer. Also das irgendwie zu managen. Aber ich glaube, wir haben auch, als wir angefangen haben, wir haben geheiratet und einen Monat später haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Wir haben am Anfang, war das auch wie so eine Probezeit für uns beide, ne? Weil wir gesagt haben, die Ehe ist wichtiger als dieses Unternehmen jetzt, ne? Aber doch eine Regel haben wir, ja, nachdem wir alle Regeln von Bord geschmissen haben, so ab 8 redet man nicht mehr über das, ist alles Bullshit. Es gibt auch kein Work-Life-Balance, das ist alles, es ist immer konstant alles. Kinder und Unternehmen und die ganzen Regeln kann man wegschmeißen, das funktioniert bei uns nicht. Aber was bei uns funktioniert und daran halten wir uns ist, egal worum es geht, also mein Mann ist gerade, also wenn jetzt die Kinder hierher kommen würden, würde hier großes Geschrei sein, der ist gerade mit meinen Kindern Eiscreme essen, weil die aus dem Camp gekommen sind. Immer wenn einer was besser kann, dann muss er das machen. Und das ist die goldene Regel, privat, genauso wie beruflich. Das heißt, ich bin viermal im Jahr in Paris, weil ich kann besser verkaufen. Er ist viel besser mit der Produktion und mit allen Sachen, deswegen geht er nach Vietnam in die Produktion. Er ist besser in Finance, deswegen macht er Finance. Wir haben nie so haben wir aufgeteilt. Ich kann viel besser PR und Marketing und solche Sachen, also mache ich den Teil. Und dann machen wir ganz viel, machen wir trotzdem zusammen. Ne? Und ich glaube, so Respekt und dieses Vertrauen auch, okay, er macht es besser und er wird es mit 100% machen. Das ist auch was ganz Tolles, ne? Weil wie findest du einen Partner, der so viel Herzblut in ein Unternehmen reingibt, wie du, wenn er nicht so drinnen ist wie du selber? Und wir können gerade und das ist das Schöne daran, wir können gerade aus Miami zusammenarbeiten, weil nicht er noch in New York irgendwie sitzen muss und einen anderen Job hat oder ich, ne? Das ist auch ein Vorteil, den wir natürlich wiederum haben.
Und ich kann auch sagen, dass für mich ist das größte Glück, wenn ich zum Arbeiten wohin muss und die ganze Familie mitnehmen kann. Das
ich auch.
Ich genieße ich total.
Meine Kinder sind auch die ganze Zeit dabei. Ich habe auch irgendwann, unsere Kinder sind bei Store-Openings, bei Events, diese Aperitivos bei uns zu Hause. Meine Kinder leben bei uns zu Hause. Also die sind dann immer, die sind dann immer dabei, ne?
Ja. Mal schauen, wer das Unternehmen mal unternimmt von den beiden. Wir sind dir so dankbar für deine Zeit heute. Du bist schon unterwegs zum nächsten. Wo geht's jetzt hin?
Ich habe jetzt noch einen letzten Call, aber es ist Amerika-Call, weil wir sind ja schon, deutsche Zeit ist ja schon 10 Uhr abends.
Okay. Wir geben am Schluss immer das Mikrofon noch einmal ab. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Können Grüße nach Frankfurt sein, Sprüche aus deinem Gratitude Journal, nachdem habe ich dich gar nicht gefragt, was du heute reingeschrieben hast, oder vielleicht einfach noch ein Satz, der dir wichtig ist. Was möchtest du noch loswerden?
Mein großer Satz dieses Jahr ist wirklich dieses, ich versuche immer so einen Satz zu haben, was ich an mir selber verändere. Und es ist dieses, you can do anything, but not everything, you gotta focus. Und das ist was echt als Unternehmer du richtig lernen musst. Und es ist harte Disziplin. Und das versuche ich gerade jeden Tag zu lernen, weil gerade mit so zwei Märkten, ich muss mich fokussieren, weil sonst machst du alles und machst gar nichts mehr richtig, ne? Und das heißt Nein sagen. Und ich bin immer so jemand gewesen, der immer über alles gemacht hat. Und irgendwann realisierst du, das ist nicht gut für mich, fürs Unternehmen, für meine Familie. Und dieses Fokussieren ist, glaube ich, einer der wichtigsten. Ich wünschte, das hätten die mir in der Schule beigebracht und weniger Mathe oder weniger Sachkunde. Dieses wirklich sich fokussieren und so, what you focus on expands, right? Und das ist wirklich wahr. Und das muss man irgendwann lernen.
Lilly, Olli, da sind wir super drin, ne? Im Nein sagen, wir beiden.
Du besser als ich. Sagen wir es mal so.
Ich bin so schlecht da drin. Ich freue mich so, dass du hier bist, Lilly, und du hast uns sehr viel Weisheit mitgegeben, auch wenn du es vielleicht nicht glaubst. Und wir haben riesig gefreut und ich kann kaum erwarten, eure Tasche in den Händen zu halten, eure Family kennenzulernen. Das, und euch beim.
Ich freue mich sehr, euch in New York zu sehen im September. September, richtig? Und Oktober.
Kann sein, dass du darfst einmal Nein sagen. Wir sind ja gerade beim Nein sagen. Aber irgendeinen Termin werden wir finden und dann laden wir ganz viele andere Podcast-Gäste und Hörer ein und dann wird es super.
Ja, mega.
Lilly, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und alles, alles Gute euch.
Dankeschön, euch auch. Auch an die Familien, an die ganzen Kinder und alles.
Danke.
Dankeschön.